ARD Sounds.
Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Tanja Richter und jetzt stellt euch mal vor, der Strom in eurem Stadtteil fällt aus für Tage. Oder es brennt in eurem Haus. Habt ihr für alle Fälle einen Notfallrucksack gepackt, der griffbereit neben der Haustür steht? Bei der Innenministerkonferenz hier in Hamburg ging es genau darum. Die Eigenversorgung der Bürgerinnen und Bürger müsse gestärkt werden, hat Hamburgs Innensenator Andi Grote gesagt.
Es können Situationen eintreten, in denen das, woran wir gewöhnt sind, dass alles Lebensnotwendige immer eigentlich leicht verfügbar ist, wo das nicht funktioniert, wo wir in der Lage sein müssen, jeder von uns für einen begrenzten Zeitraum für sich selbst zu sorgen.
Und was in so einem Notfallrucksack drin sein sollte und mehr, das hört ihr gleich. Dann will Hamburg mehr Falschparker mit Kamerafahrzeugen erwischen. Bewerberinnen und Bewerber für den öffentlichen Dienst werden künftig in Hamburg vom Verfassungsschutz überprüft. Und im Betrugsprozess gegen die AfD-Bezirkspolitikerin Nicole Jordan gab es einen Freispruch. War also eine ganze Menge los an diesem 18. Juni.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Hamburg will mehr Falschparker erwischen und zwar mit Hilfe von Kamerafahrzeugen. Dazu startet bald ein Test in zwei großen Gebieten hier bei uns in der Stadt. Das Konzept hat Verkehrssenator Agnes Tjax heute vorgestellt. Reinhard Postelte war für uns dabei. Reinhard, wie soll das Ganze denn funktionieren?
Ja, die Stadt hat erstmal einen blauen Klein-SUV geleast. Der hat so auffällige Kameras auf dem Dach. Ich denke, das Foto wird schnell viral gehen bei allen Falschparkern, damit sie eben wissen, Achtung, das blaue Auto kommt. Aber ehrlich gesagt, dann ist es schon zu spät. Denn der Wagen, der fährt ganz normal schnell und er scannt alle Autokennzeichen in den ausgesuchten Bewohnerparkzonen. Diese Fotos schickt es dann sofort zur Zentrale und eine Computersoftware, die gleicht jetzt automatisch ab, ob es für dieses Autokennzeichen einen Bewohnerparkausweis gibt, 91.000 gibt es davon, oder einen Besucherparkausweis, davon hat Hamburg letztes Jahr 450.000 ausgestellt, oder die Software prüft, ob es einen frischen Parkschein gibt, so einen Zettel. Ist das nicht der Fall? Dann muss weiterhin ein Mitarbeiter des Landesbetriebsverkehrs rausgehen zu dem beanstandeten Auto. Das geht natürlich jetzt effektiver, weil er die sauberen Autos nicht mehr angucken muss. Und das macht er sehr schnell, damit das Auto nicht wegfährt. Nur dieser Mitarbeiter darf das Knöllchen dort verteilen.
Hat das ganze System denn eigentlich auch Vorteile für Bürgerinnen und Bürger?
Ja, das sagt der grüne Verkehrssenator Agnes Tjax auch nicht so dahin. Das hat wirklich auch Hand und Fuß. Stichwort Entbürokratisierung. Hamburg schafft beim Parken die Zettelwirtschaft ab. Hamburg rüstet nämlich nur auch alle 2000 Parkscheinautomaten um. Dort muss man künftig das Kennzeichen eingeben, wenn man das Geld fürs Kurzzeitparken bezahlt hat. Einen Parkzettel gibt es nicht mehr, sagt Tjax.
Mit der Abschaffung der Zettelwirtschaft entfallen natürlich ganz viele Themen. Sie kriegen Besuch von ihrer Mutter und kaufen einen Besucherparkschein. Dann kaufen sie den in der Regel, müssen sie einen Drucker zu Hause haben, dann müssen sie den ausdrucken. Daran wird es bei mir schon scheitern. Dann muss ihre Mutter kommen und muss sagen, wo haben sie geparkt? Und dann müssen sie da hingehen und den Besucherparkausweis hinter die Windschutzscheibe legen.
Ja, und auch beim Kurzzeitparken, wenn ich das bezahle, dann tippe ich ja nun künftig das Kennzeichen ein. Ich muss also nicht mehr mit dem Zettel zurück zum Auto laufen.
Und jetzt wird das Ganze eben getestet. Wo sind denn eigentlich die Testgebiete? Wie erkenne ich die und wann geht das Ganze überhaupt los?
Es sind zwei größere Gebiete, links und rechts von der Alster. Zum einen in Harvestehude Roter Baum, in den Bewohnerparkzonen Innozentiapark, Isestraße, Klosterstern und Tennisstadion. Das zweite sind die Zonen N109 bis N113, Hofweg, Feenteich, Uhlenhorster Weg, Schwanenwiek, Lübecker Straße, Borgfelde. Erkennen kannst du das an ganz vielen neuen weißen Schildern. Videokontrollzone parken steht da drauf. Ja, und richtig los geht's ab 7. Juli.
Okay, und Hamburg will dann also mehr Falschparker erwischen. Ist denn eigentlich vielleicht auch ein weiteres Ziel des Verkehrssenators, die Stadtkasse mehr zu füllen?
Also Agnes Tjax sagt zumindest langfristig nein. Nur am Anfang würden mehr Bußgelder fließen, aber man gebe ja auch 100.000 Euro aus, etwa für die Leasingraten des Autos.
Wir investieren jetzt vor allen Dingen erstmal Geld in die ganzen Prozesse, in den Umbau der Automaten und auch in das Fahrzeug. Und gleichzeitig ist das so, was wir aus anderen Gebieten kennen, ist mehr Menschen korrekt parken. Das wird im ersten Angang dazu führen, dass wir tatsächlich auch ein bisschen mehr Geld einnehmen, Verkehrsstrafen, aber das sich nach und nach verändern wird.
Und zwar verändern, weil das häufige Kontrollieren, das würde die Quote der Ertappten erhöhen, ja, aber dann würden viele davon beim nächsten Mal einfach bezahlen. Und deshalb sinken seiner Ansicht nach die Einnahmen durch Bußgelder, es steigen aber die Einnahmen an den Parkautomaten. Nur einmal rutschte dem Senator dann doch heraus, dass es auch wegen der angespannten Haushaltslage jetzt damit losgehe.
Aha. Ja, aber erstmal sind es zwei Testgebiete. Wann kommt das Ganze denn eigentlich flächendeckend?
Innerhalb eines Jahres. Da sollen tatsächlich alle Bewohnerparkzonen Hamburgs digital kontrolliert werden. Nicht ganz sicher, ob das wirklich so schnell geht. Ganz wichtig, außerhalb der Bewohnerparkzonen, da sollen keine dieser Kennzeichenerfassungsautos rollen.
Was sagt denn eigentlich der Datenschutz dazu, dass pauschal jetzt alle Autokennzeichen einfach abgefilmt werden sollen?
Der ist tatsächlich nach langen Gesprächen einverstanden. Denn Hamburg fotografiert wirklich nur die Kennzeichen. Falls doch mal ein Gesicht drauf ist, wird das automatisch verpixelt. Vor allem bei allen Autos, die legal parken, wird das Foto wirklich in Sekundenbruchteilen wieder gelöscht. Also Datenschutz einverstanden.
Okay, dankeschön.
Gern.
Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, da ist ja immer wieder von einer Zeitenwende die Rede. Die Bundeswehr wird gestärkt. Hier in Hamburg werden Kampfjets am Flughafen getestet oder NATO-Übungen durchgeführt. Aber was sollten wir ganz privat tun? Wie sollten wir uns zu Hause auf einen Krisenfall vorbereiten? Darum ging es heute beim Treffen der Innenministerinnen und Minister von Bund und Ländern im CCH hier in Hamburg. Dort wurde dann publikumswirksam ein Notfallrucksack gepackt. Jörn Strehler-Pohl war dabei. Jörn, was wurde denn in diesen Notfallrucksack reingepackt?
Also erstmal natürlich ganz viele Sachen, auf die man sofort selbst käme. Zum Beispiel Wasser und Verpflegung, Körperhygiene, Medikamente, die man braucht. Und natürlich auch ein Radio. Die Innenminister hatten ein Kurbelradio dabei. Da geht es natürlich nicht darum, dass man im Krisenfall Musik hört, sondern darum, dass man sich informieren kann, wenn beispielsweise das Handy nicht mehr funktioniert oder das Internet. Auch ein Schweizer Messer war dabei und ein Schlafsack. Und dann gab es aber auch ein paar Gegenstände, auf die ich vielleicht selber nicht gekommen wäre. Zum Beispiel Arbeitshandschuhe, wenn man im Krisenfall irgendwo mit anpacken muss. Und ehrlich gesagt, ich wäre auch nicht drauf gekommen, eine Dokumentenmappe mit allen wichtigen Dokumenten bereitzulegen für so einen Rucksack, damit man so die wichtigsten Sachen dann tatsächlich dabei hat.
Okay, das macht Sinn. Sollen wir jetzt alle zu Hause so einen Rucksack packen und den parat stellen? Oder was wurde gesagt?
Genau, das ist die Empfehlung. Und ich habe auch nochmal nachgeguckt auf der Seite vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Da kann man das alles nachlesen und da steht das alles genau so drauf. Und natürlich auch, dass man darauf achten soll, dass man die Lebensmittel ab und zu mal austauscht, wenn das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Das kann man tatsächlich alles schon lange nachlesen. Und die Innenministerinnen und Minister und Senatorinnen und Senatoren, die haben das heute tatsächlich einfach nochmal sehr öffentlichkeitswirksam dargestellt. Jedes Bundesland konnte einen Gegenstand in diesen Rucksack packen und der wurde dann sehr groß und sehr schwer.
Ich muss ja sagen, wenn ich das so höre, Jörn, da wird mir auch irgendwie mulmig, aber so ein Notfallrucksack, der ist ja jetzt nicht nur für einen Kriegsfall zum Beispiel gedacht, richtig?
Nee, genau. Zum Beispiel, wenn man sich an die Flutkatastrophe im Ahrtal erinnert oder den Blackout im Januar in Berlin nach diesem großen Brandanschlag auf die Stromversorgung oder wo man ja auch nicht dran denken mag, dass es mal im eigenen Haus brennt. Ich glaube, das kann schon ganz schön sinnvoll sein, da einfach mal vorauszudenken und sich zu fragen, was würde man im schlimmsten Fall machen? Und letztendlich geht es der Politik darum, Verteidigungspolitik und Bevölkerungsschutz zusammenzudenken. Und wenn du sagst, da kann einem mulmig werden. Ich glaube, Politik gewinnt schon an Glaubwürdigkeit und Vertrauen, wenn sie offensiv über solche Risiken spricht. Und ich vermute, das wissen die Ministerinnen und Minister auch.
Ja, und wir uns auch alle mit vorbereiten, ne? Welche Themen waren denn heute noch dran bei der Innenministerkonferenz?
Also die tagen ja hinter verschlossenen Türen. Dieser Notfallrucksack, das war heute der einzig öffentliche Termin. Was wir gehört haben, mit aller Vorsicht, ist, es ging wohl auch um syrische Flüchtlinge in Deutschland. Da sind gerade CDU und CSU wohl der Meinung, dass viel mehr Flüchtlinge zurückkehren müssen, während es aus den SPD-regierten Bundesländern eher heißt, Straftäter abschieben, klar. Aber viele syrische Flüchtlinge, die vor 11 Jahren, 10 Jahren nach Deutschland gekommen sind, die arbeiten hier längst. Die brauchen wir auch, sagt beispielsweise die niedersächsische Innenministerin. Und diese Menschen brauchen eine Perspektive bei uns im Land. Und da gibt es wohl noch Gesprächsbedarf. Insgesamt stehen ja rund 80 Themen auf der Tagesordnung. Da wird viel geredet. Heute gibt es zum Beispiel auch noch eine Barkassenfahrt und das berühmte Kamingespräch. Es gibt im CCH zwar keinen Kamin, aber das heißt so, weil man da dann tatsächlich eher in vertraulicherer Runde und in privaterer Runde über schwierige Themen reden kann und nicht unbedingt an einem großen Konferenztisch sitzt. Morgen Mittag ist große Pressekonferenz und dann wissen wir mehr, worauf sich die Innenminister geeinigt haben hier in Hamburg.
Ja genau, dann sprechen wir ja morgen auch nochmal darüber. Danke dir hier.
Gerne.
Ob bei Polizei und Feuerwehr, in der Behörde oder als Lehrkraft, wer sich auf eine Stelle im öffentlichen Dienst bewirbt, der wird künftig vom Verfassungsschutz überprüft. Das hat die hamburgische Bürgerschaft mit den Stimmen von SPD, Grünen und CDU beschlossen. Mit diesem neuen Gesetz will man dafür sorgen, dass keine Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst arbeiten. Jenny Witt war bei der Abstimmung gestern in der Bürgerschaft dabei. Jenny, keine Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst. Also ich finde, das klingt ja jetzt erstmal gut, aber es gibt ja doch viel Kritik an dieser Regel. Anfrage. Warum?
Ja, die Gewerkschaften und die Linken, aber auch die AfD, die sorgen sich, dass diese Anfrage Menschen einschüchtern wird. Also diejenigen, die gerne im öffentlichen Dienst arbeiten möchten oder es auch schon tun. Und ihr Argument ist dieses, wenn Menschen auf Demos gehen oder kontroverse Posts zu bestimmten Themen veröffentlichen, ja, in den sozialen Netzwerken, dann könnte das beim Verfassungsschutz aufschlagen. Obwohl diese Menschen vielleicht keine Verfassungsfeinde sind, aber eben bestimmte Dinge einfach sehr kritisch sehen. Und diese Infos lägen dann beim Verfassungsschutz und könnten dementsprechend in diese Bewerbungsverfahren jetzt einfließen, mit dem Ergebnis, dass Bewerber und Bewerberinnen deswegen als extremistisch eingestuft werden könnten, was ihnen wiederum den Weg in den öffentlichen Dienst versperren würde. Also viele Konjunktive, aber ne, das sind Überlegungen, die vielleicht ganz relevant sind. Wo genau die Grenze zum extremistischen Denken und Handeln auch verläuft, das sei ja auch nicht eindeutig definiert, sagen die Kritiker. Und die Vorsitzende des DGB in Hamburg, des Gewerkschaftsbundes, Tanja Schaffler, die warnt, dass engagierte junge Leute, die auf Demos gehen oder politisch aktiv sind, durch diese Regelanfrage vom öffentlichen Dienst abgeschreckt würden. Und die Linken, die sagten gestern in der Bürgerschaft wörtlich, das würde ein Klima der Einschüchterung schaffen. Die AfD nannte es ein Misstrauensgesetz. Und auch die SchülerInnenkammer Hamburg, die hatte sich gegen diese Regelanfrage ausgesprochen, auch weil sie wollen, dass Lehrer und Lehrerinnen im Schulkontext auch politisch agieren dürfen, trotz Neutralität. Aber es gibt ja auch politische Dinge, die man besprechen muss und sich frei fühlen muss dafür.
Und was sagen die Befürworter? Was sind denn deren Argumente?
Ja, das sind natürlich der rot-grüne Senat und die CDU, die sehen klaren Bedarf für zusätzliche Schutzmaßnahmen, um Extremisten schon ausfindig zu machen, bevor sie eingestellt werden. Weil sich Extremisten ganz bewusst auf Stellen bewerben, zum Beispiel in Schulen, sagte Innensenator Andi Grote gestern, um ja diese Positionen dann zu nutzen für Einflussnahme oder um den öffentlichen Dienst auszuhöhlen und so weiter. Und der Innensenator betonte aber auch wieder und wieder, muss man sagen, in der Bürgerschaft, dass viele, viele Schutzmechanismen in diese Regelanfrage eingebaut seien. Wenn der Verfassungsschutz zum Beispiel Informationen zu einer Person hat, dann erfährt sie das bei dieser Stufe des Bewerbungsprozesses. Dann soll es auch eine Anhörung mit dem Bewerber oder der Bewerberin geben. Und wenn man später nicht eingestellt wird, dann könne man das auch anfechten. Das sei alles gerichtssicher so gestaltet. Da werde also niemand nur wegen seines kritischen politischen Engagements abgestempelt, sagte Grote, sondern es gehe hier um Menschen, wo es schon klare Anhaltspunkte zu verfassungsfeindlichen Aktivitäten gibt. Und Dennis Gladiator von der CDU, der ergänzte, dass am Ende noch immer die Dienststelle über die Bewerbung entscheidet, nicht der Verfassungsschutz. Gut, aber dann ganz klar, ne, wer sich über den Verfassungsschutzrat hinwegsetzt, das muss man erst mal gucken. Dennoch, die CDU und der Senat, die sehen da eine absolute Notwendigkeit für diese Maßnahme.
Alles klar, das Gesetz ist ja jetzt auch beschlossen. Wann tritt es denn eigentlich in Kraft und worauf können sich Bewerberinnen und Bewerber für den öffentlichen Dienst dann einstellen?
Ja genau, ich habe den Text so ein bisschen durchforstet gerade. Also ab dem 1. August tritt die Regelanfrage hier in Hamburg in Kraft. Die gilt für Menschen, die zum ersten Mal im öffentlichen Dienst arbeiten möchten, aber auch für diejenigen, die eine Stelle wechseln möchten. Mhm. Und die Regelanfrage startet erst dann, wenn jemand für eine Stelle konkret vorgesehen ist in Tüdelchen, also konkret eingestellt werden soll. Dann schickt die Dienststelle, der Arbeitgeber, die persönlichen Daten der Person an den Verfassungsschutz in Hamburg und der teilt der Dienststelle dann wiederum mit, ob Zitat, Tatsachen bekannt sind, die Bedenken gegen die Verfassungstreue der Person begründen. So, falls es dann solche Bedenken gibt, dann entscheidet die Dienststelle mit der obersten Dienstbehörde über die Bewerbung. Und wie gesagt, prinzipiell könnte eine Person auch noch eingestellt werden, aber ob das dann wirklich geschieht, ist fraglich. Und wenn eine Person abgelehnt werden sollte, dann muss auf jeden Fall diese Anhörung stattfinden. Und das gilt eben nicht mehr nur für zukünftige Beamte und Beamtinnen, sondern auch für Angestellte, für Auszubildende und auch für Richter und Richterinnen und andere Mitglieder der Justiz. Wie das alles laufen wird und wie sich das dann auf Bewerber und Bewerberinnen auswirkt, das wollen die Hamburger Gewerkschaften sehr genau im Auge behalten. Das haben sie heute schon angekündigt. Ja, und übrigens soll dieses Gesetz nach 3 Jahren auch überprüft werden. Und in 5 Jahren würde es auslaufen, wenn es bis dahin nicht verlängert wird.
Okay, danke schön, Jenny. In Hamburg ist es gesetzlich festgeschrieben, wenn eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter an einer Sitzung beispielsweise der Bezirksversammlung teilgenommen hat, dann kann sie oder er eine Pauschale für die Kinderbetreuung bekommen. Die Chefin der AfD-Fraktion im Bezirk Mitte, Nicole Jordan, die stand heute wegen Betrugs vor Gericht, denn sie soll die Pauschale kassiert haben, obwohl sie ihr Kind bei mehreren Versammlungen dabei gehabt haben soll, es also nicht von anderen betreut werden musste. In dem Prozess ist Nicole Jordan dann heute freigesprochen worden. Elke Spanner war dabei. Elke, wie kam es denn jetzt zu diesem Freispruch?
Ja, zu dem Freispruch kam es, weil ihr einfach nicht nachzuweisen war, dass es wirklich so konkrete Sitzungen gab zu bestimmten Terminen, an denen sie wirklich ihre Tochter dabei hatte, obwohl sie diese Pauschale kassiert hat. Man muss dazu wissen, sie war angezeigt worden von einem damaligen Parteikollegen und er hatte halt gesagt, es hätte diese Sitzungen gegeben, wo sie die Tochter dabei hatte, obwohl sie die Pauschale kassiert hat. Und dieser Parteikollege, der war heute als Zeuge da und er sollte halt dann nochmal genau sagen im Gericht, um welche Sitzung geht es denn und war es irgendwie eine Fraktionssitzung, war es eine Vorstandssitzung, was waren es überhaupt für Sitzungen? Und dann kam raus, dass er zu diesem fraglichen Zeitpunkt selber bei diesen Sitzungen gar nicht mehr war, weil er aus irgendwelchen Gremien rausgeflogen war. Das heißt, auch wenn es jetzt so sein sollte, dass Nicole Jordan ihre Tochter mal dabei hatte, obwohl sie kassiert hat, konnte man einfach überhaupt nicht mehr verifizieren, über welchen Termin sprechen wir eigentlich. Und dann war klar, nee, so kann sie nicht verurteilt werden und deswegen wurde sie freigesprochen.
Aber warum ist der ganze Fall überhaupt vor Gericht gelandet?
Ja, das geht zurück auf die Anzeige dieses Parteikollegen. Und der hat dann aber selber heute auch sehr freimütig eingeräumt, dass er damals mit Nicole Jordan total zerstritten war. Also er ist dann da ja auch rausgeflogen aus allen möglichen Gremien und es gab wohl irgendwie heftigen Streit. Und im Kontext dieses ganzen Streits hat er dann irgendwann diese Anzeige erstattet. Und er hat damals dann beim Bezirksamt angerufen und hat dann aber so getan, als würde er sich um das Wohl der Tochter kümmern, weil er gesagt hat, Mensch, das arme Kind, das kommt hier immer mit zu den Sitzungen und 5-jähriges Kind will doch eigentlich spielen und nicht irgendwelches AfD-Debatten sich da irgendwie anhören. Und daraufhin ist das Ganze ins Rollen gekommen. Das war aber auch erst ein halbes Jahr später, nachdem das alles so gewesen sein soll. Alles war von vornherein so ein bisschen windig. Und heute dann war klar, man kriegt das alles überhaupt nicht mehr hieb- und stichfest und deswegen wurde sie dann freigesprochen. Nicole Jordan heute, muss man auch sagen, so still, wie man sie sonst selten erlebt, also sie hat selber gar nichts gesagt im Prozess, musste sie dann auch nicht, am Ende gab es den Freispruch.
Dankeschön, Elke.
Gerne.
Und damit mache ich Schluss für heute und denkt dran, morgen wird's ordentlich heiß. Der Deutsche Wetterdienst hat sogar eine amtliche Hitzewarnung rausgegeben. Ich bin natürlich trotzdem für euch hier und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dann, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.